Moin. Schön, mal wieder hier zu sein, mit euch zu singen, Gottesdienst zu feiern. Genau, das ist schön. Urlaubsbericht hat jemand gesagt gerade. Ja, genau. Keine Sorge, ganz so schlimm witzig, nur ein bisschen Urlaubsbericht. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir dich ja anbeten durften gerade und dass du da bist und dass du uns hörst, dass wir so vor dich kommen dürfen, singen dürfen und dich feiern dürfen. Und dass wir jetzt auf dich hören dürfen, möchte ich bitten, dass du uns deutlich machst, was dir wichtig ist. Amen. Ja, Urlaub, genau. Wir kommen aus dem Urlaub, relativ frisch, und wir waren in der Bretagne. Und ich habe das mal so als Karte mitgebracht. Ihr seht, das ist eine relativ weite Strecke. Wir sind im Auto gefahren, mit dem Wohnwagen hinten dran, dann dauert das auch immer ein bisschen länger. Und um diese Zeit zu überbrücken, natürlich haben wir miteinander geredet und uns unterhalten. Aber wir mögen es auch dabei, Hörbücher zu hören. Und in einem Hörbuch ging es so um verschiedene, ums Essen eigentlich. Und dann hat die Autorin aber ein Thema gehabt und das war das Thema Fremdschämen. Also sie hat in einem Kapitel sich über das mit dem Fremdschämen beschäftigt. Dass irgendjemand etwas macht, das einen selbst so peinlich ist, dass man sich an seiner Stelle für ihn schämt und am liebsten im Boden versinken würde. Und sie hat das dann mit einem Beispiel deutlich gemacht. Dem Beispiel, was sie erzählte, was sie mal erlebt hat. Sie waren irgendwo im Urlaub in einem tollen Fischrestaurant. Und in diesem Restaurant war alles tolle Atmosphäre, alles schön. Und auf einmal kommen zwei Personen rein. Eine ältere Dame mit ihrem Sohn und der Sohn, der führt die Frau also zum Essen aus. Und sie kommen rein und diese Frau redet unwahrscheinlich laut und alle können sie hören. Und das Erste, was man hört: Ein Fischrestaurant? Ist das dein Ernst? Du weißt doch, dass ich keinen Fisch mag. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und wie das hier aussieht. Und diese Deko. Und müffelt das hier nicht ein bisschen? Und so ging das wohl die ganze Zeit weiter. Dann haben sie sich hingesetzt und Essen bestellt. Und dann war die ganze Zeit nur: Herr Ober, der Wein, Herr Ober, der Salat, Herr Ober, der Fisch, der schmeckt nach Fisch. Was soll das? Und lauter solche Sachen. Und am Ende waren alle total happy, als dieses Paar endlich bezahlt hat und gegangen ist. Und alle fühlten sich irgendwie genötigt, noch ein extra großes Trinkgeld zu geben für den Ober, um da wieder so ein bisschen die Moral zu heben bei ihm. Es war sehr lebhaft erzählt in diesem Hörbuch. Und als ich das so gehört habe, da habe ich innerlich den Kopf über diese Frau geschüttelt. Wie kann man sich so verhalten? Wie kann man so negativ sein, so abwertend, so von oben herab? Das geht überhaupt nicht. Wie kann man sich so verhalten? Und der Ober, der hat mir, obwohl ich ihn nicht kannte, nicht dabei war, der hat mir richtig leid getan. Es war einfach zum Fremdschämen. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr Situationen oder vielleicht sogar Menschen vor Augen habt, wo ihr manchmal einfach den Kopf schüttelt und sagt, boah, das Verhalten, die Art und Weise, wie der redet, was der tut, wie auch immer, zum Fremdschämen geht doch gar nicht. Im selben Urlaub, wir sind dann irgendwann auch angekommen und waren dann in La Trinité, einem Hafenort mit einem Yachthafen. Und da haben wir dann gesessen in einer schönen Creperie und haben gesagt, ah, wir könnten uns ja was Leckeres, Süßes gönnen. Hilda hat sich einen Crepe bestellt. Und ich hatte so Lust auf Eis und die hatten in der Karte hausgemachtes Eis, 2 Kugeln für 5,80 Euro. Und da dachte ich mir, ja gut, aber 5,80 Euro, das werden schon 2 Kugeln sein, die ich da bekomme. Und dann kam der Ober mit seinem Tablett und da war so eine Schüssel drauf, die kam mir verdächtig klein vor. Ich dachte, das wird schon passen. Und dann stellte er das Tablett ab und ich zeige euch, was ich bekommen habe. Das war mein Eis. Das sieht jetzt hier relativ groß aus, aber das ist kein Esslöffel, das ist ein Teelöffel. Ja? Also das waren 2 walnussgroße Eiskugeln mit einem kleinen Keks drauf und das Ganze in einer Minischüssel und auch schon ein bisschen angeschmolzen. Und das für 5,80 Euro. Wenn ich essen gehe, dann kann ich mit vielen Defiziten leben. Aber es gibt Dinge, also das fand ich frech. Das ist unfair. Also Touristengebiet, Hafen, Yacht, alles, alles. Aber das ist frech. Und das habe ich dann, als der Ober das nächste Mal an den Tisch kam, in meinem Französisch auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Und der Ober, der hat dann irgendwann versichert, dass er très désolé sei, also es ihm unwahrscheinlich leid täte und so, und ist dann wieder gegangen. Dann habe ich Hilde gefragt, das war doch jetzt freundlich, oder? Und Hilde sagte so, ein bisschen mehr Lächeln und ein bisschen weniger Empörung hätte dem Ganzen jetzt vielleicht doch gut getan. Und ich habe gemerkt, wie schnell es gehen kann, dass ich selbst in diese Rolle hineingerutscht bin, die diese Frau aus dem Hörbuch eigentlich innehatte. Natürlich nicht so extrem wie sie und natürlich total verständlich auch, wenn man sich das Desaster da anschaut. Aber ich war auf dem besten Weg, ihr irgendwie nahe zu kommen. Und ich dachte, so kann das gehen. Man ist schnell dabei, über irgendjemanden, über sein Verhalten, über die Art und Weise, über das, was er sagt, was er tut, den Kopf zu schütteln, vielleicht sich fremd zu schämen. Aber schneller, als man denkt, ist man selbst derjenige, der irgendwie daneben liegt. Mir geht das manchmal so. Da ist eine schwierige Situation, vielleicht auch eine Diskussion, vielleicht sogar eine Auseinandersetzung mit jemandem. Und ich komme nach Hause und ich bin mir zu 100% sicher, aber wie, geht gar nicht, ja? Hundertprozentig, das Problem liegt beim anderen, wie der sich verhält, wie der denkt, wie der tickt und so weiter und so fort. Und dann passiert es mir tatsächlich manchmal, dass ich mitten in der Nacht aufwache und so mich erschrecke und auf einmal mir klar wird, wo mein Anteil ist. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob ihr das auch kennt. Nee, nicht. Aber ich wache dann auf und denke, oh, das hast du ja getan. Das war ja dein Anteil. Und es gibt Situationen, wo ich aufwache und feststelle, das Problem lag gar nicht so sehr beim anderen, sondern vielmehr auch bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also jetzt nicht das mit dem Aufwachen, aber dass es so Situationen gibt im Miteinander von Menschen, vielleicht auch in Beziehungen, in Begegnungen, Situationen, in denen man irgendwann merkt, oh, da habe ich ziemlich daneben gelegen, überreagiert. Da bin ich jetzt zu weit gegangen. Da habe ich zu viel Druck gemacht. Da habe ich jemanden ungerecht behandelt, unbedacht geredet, jemanden mit Worten vielleicht verletzt oder mit meiner Art den anderen klein gemacht. Und das ist ja dann manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Auch dann mit dem anderen weiterzugehen. Da können ja ganz merkwürdige Gedankenspiele auf einmal im Kopf losgehen, die so ja, von der Furcht auch bestimmt sind. Ja, wie reagiert der andere jetzt? Wie denkt der andere jetzt über mich? Und auf einmal ist einem das total peinlich, wie man sich selbst verhalten hat. Und denkt, was sagt der andere jetzt? Denkt er über mich? Was erzählt er vielleicht auch anderen darüber? An welchem Küchentisch wird dieses Thema gerade breitgetreten? Wie sehen mich die anderen, die das miterlebt haben? Wie reagieren die darauf? Ja, so ein Kopfkino, was dann abgeht. Vielleicht ist das auch nur mein Problem, aber kann ja sein, dass es anderen auch so geht. Und auch da spielt wieder eine Furcht, die Furcht eine große Rolle. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, hinter das, was gewesen ist, wieder zurückzutreten, weil man wirklich zu weit gegangen ist, sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und wenn man zurücktritt, vielleicht die Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Ich glaube, dass unser Stolz uns ganz oft im Weg steht, wenn es darum geht, Dinge in Ordnung zu bringen. Manche sagen dann, es ist die Lösung, einfach das Gras des Vergessens drüber wachsen zu lassen. Einfach so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Oder man flüchtet in die Anklage und sucht immer mehr den Fehler beim anderen, ignoriert seine eigenen Anteile und ist irgendwann davon überzeugt, also der andere, das geht ja gar nicht. Hinzugehen und einzugestehen, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin zu weit gegangen. Das hätte ich nicht tun oder sagen sollen. Ich bitte dich um Vergebung, um Verzeihung. Ich glaube, dass uns dieser Schritt oft irre schwer fällt. Im Urlaub bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, der uns aber genau an der Stelle ermutigen möchte. Es gibt ja dieses Losungsbüchlein, wo für jeden Tag ein Vers aus dem Alten, aus dem Neuen Testament drin steht. Und wir haben das auf Plattdeutsch. Also Hilde hat sich das mal gewünscht, so als Erinnerung an die Jugend und Vergangenheit und wo das Herz schlägt. Und wir haben das auf Plattdeutsch und wir haben da jeden Morgen das gelesen. Und es war ein Vers, den hast du eben, Silke, schon mal vorgelesen, nach Luther, glaube ich. Der hat mich auf Plattdeutsch besonders angesprochen. Da klingt der auch ein bisschen anders. Und deswegen habe ich ihn euch auf Plattdeutsch mitgebracht. Ich werde ihn nicht vorlesen, das würde nur komisch klingen. Aber ich habe die Plattdeutsch-Expertin in unserer Ehe gebeten, das einmal zu tun. Das von Silke und Kira.
Ja, jetzt bin ich dran. Gut. Bang morgen teilt nicht, wenn dat im Leifte geht. Wenn die Leifte dat heil und dall zu sägen hätt, brugt nüms mehr benaut wesen.
Ja, zerstanden, ne? Bange machen gilt nicht, wenn es um die Liebe geht. Wenn die Liebe das Sagen hat, dann braucht sich niemand mehr zu schämen. Bange machen gilt nicht, wenn es um die Liebe geht. Wenn die Liebe das Sagen hat, dann braucht sich niemand mehr zu schämen. Ich glaube, das ist wahr. Wenn das Miteinander von Menschen von Liebe geprägt ist, dann ist kein Platz für Bange machen. Dann ist kein Platz für Furcht und Angst. Wie könnte der andere? Was denkt er? Wenn meine Beziehung zum anderen sowieso schon gestört ist, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob der andere es wirklich gut mit mir meint, dann kann ein Streit dazu führen, dass ich mir berechtigt Gedanken mache, wie der andere jetzt damit umgeht. Wenn ich mir aber der Liebe des anderen gewiss sein darf, wenn das Miteinander von Liebe geprägt ist, dann brauche ich keine Furcht zu haben, was er jetzt denkt, was er redet, wie er reagiert, weil die Liebe uns bestimmt. Liebe vertreibt Furcht. Wenn das Miteinander von Liebe geprägt ist, dann brauche ich mich auch nicht zu schämen, zu verstecken oder zu rechtfertigen oder dem anderen die Schuld irgendwie doch noch in die Schuhe zu schieben. Dann darf ich offen und ehrlich sein, oh, hier habe ich einen Fehler gemacht, ich bitte dich um Vergebung. Dabei geht es nicht darum, den anderen auszunutzen nach dem Motto, der liebt mich ja sowieso, also kann ich tun, was ich will, sondern es geht vielmehr um die Grundlage eines guten Miteinanders, um eine grundsätzliche Absichtserklärung, die Menschen sich gegenseitig geben können, einen Beschluss, den Menschen fassen können, wie sie miteinander umgehen können. Liebe, da denken wir immer so an Gefühle und dann denken wir, ja, das ist so zwischen Mann und Frau in der Beziehung oder sowas oder in einer Partnerschaft. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es, glaube ich, tatsächlich um etwas, was Menschen sich im Umgang miteinander vornehmen, eine Grundsatzentscheidung. Ich habe mal aufgeschrieben, was das für mich konkret heißen könnte. Zum Beispiel zu sagen, wir sind füreinander, nicht gegeneinander. Das nehmen wir uns vor. Wir suchen nicht die Fehler des anderen. Wir suchen nicht Fronten, sondern Gemeinsames. Wir verurteilen einander nicht. Wir sind zum Zuhören bereit. Wir wissen um unsere eigenen Fehler, darum sind wir barmherzig. Wir sind geprägt von Liebe und von Vergebung. Ich finde, das wäre eine spannende Vision für das Miteinander von Menschen. Und die Frage ist, kann das gelingen? Kann das Miteinander von Menschen wirklich so aussehen, unter so einem Vorzeichen, so einem Schutzraum der Liebe geschehen? Ich würde mir das wünschen, dass das nächste Mal, wenn ich irgendwo daneben liege, einen Fehler mache, was auch immer, könnt ihr euch vorstellen, was ihr wollt, dass Menschen mir genauso begegnen und dass Menschen mir diesen Schutzraum eröffnen und sagen, ja, das war jetzt nicht okay, aber grundsätzlich sind wir in diesem Raum der Liebe und des Nicht-Verurteilens und jetzt lass uns zusammen weitergehen. Und in dem Moment, wo ich diesen Wunsch für mich selber äußere, ist mir klar, dass dieser Wunsch automatisch eine Selbstverpflichtung ist, es genauso zu tun. Weil in dem Moment, wo ich das von anderen erwarte, dass sie mir so begegnen, und ich selbst nicht bereit bin, ihnen so zu begegnen, ist dieser Schutzraum der Liebe schon zusammengebrochen und gescheitert an meiner Lieblosigkeit. Und ich glaube, an der Stelle wird es einfach schwierig. Denn genau das fällt mir nicht leicht. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Ich wünsche mir Barmherzigkeit, Verständnis, Vergebung von anderen für das, was bei mir schiefläuft. Und gleichzeitig merke ich, wie schwer mir das selber manchmal fällt, anderen zu vergeben, nicht den Kopf zu schütteln, nicht zu urteilen, mich nicht fremd zu schämen. Also nur eine fromme Utopie, das Ganze. Bange machen gilt nicht, wenn es um die Liebe geht. Wenn die Liebe das Sagen hat, dann braucht sich niemand mehr zu schämen. Wenn dieser Gedanke wachsen soll, dann braucht es einen, der sich wagt, den ersten Schritt zu machen. Wenn man den Kontext des Verses liest, der kommt aus dem ersten Johannesbrief, dann wird deutlich, Johannes, dem dieser Brief zugeschrieben wird, der schreibt nicht in erster Linie über das Miteinander von Menschen. Und er schreibt auch nicht über irgendeine abstrakte, theoretische Idee von Liebe. Hier geht es zuallererst um Gottes Liebe zu uns Menschen, um seine Beziehung zu uns und unsere Beziehung zu ihm. Gottes Liebe ist ein einseitig von ihm ausgehendes, bedingungsloses, unumstößliches, umfassendes Angebot, das Gott uns macht und das gültig ist. Gottes Liebe ist ein einseitig von ihm ausgehendes, bedingungsloses, unumstößliches, umfassendes Angebot, das er uns macht und das gültig ist. Für Gott ist die Frage nach Schuld, nach Versagen, nach Scham, nach Sünde, nach Scheitern ein für allemal geklärt. Es ist nichts, was uns von ihm trennt. Gott spricht sein unverrückbares Ja über unserem Leben. Egal was passiert, egal was andere mir angetan haben, egal was ich getan habe. Dieses Ja hat seinen Grund in der Liebe, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Gottes Liebe stellt sich gegen unsere Furcht, verachtet, ausgeschlossen, belächelt oder bestraft zu werden. Sie stellt sich gegen unsere Scham. Sie lädt uns ein, nicht länger uns zu verstecken, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern offen und ehrlich zu sein. Der Vers geht mit folgenden Worten weiter, nochmal auf Plattdeutsch.
Wel Not hätt mit Furcht, die ist bang, dat Gott im Straufen deit. Und wel bang dorfe ist, die ist de noch nicht achte, wo groß dat de Leifte ist.
Wem die Furcht Not macht, der hat Angst, dass Gott ihn strafen wird. Und wer davor Angst hat, der ist noch nicht dahinter gekommen, wie groß die Liebe wirklich ist. Und ich frage jetzt einfach mal, bist du schon dahinter gekommen, wie groß Gottes Liebe wirklich ist? Bist du schon dahinter gekommen? Oder ist da vielleicht doch noch irgendwie so dieser letzte Funken Misstrauen, dieses Gefühl, für alle anderen gilt die Gnade, aber für mich, das kann doch nicht sein. Meinst du vielleicht immer noch irgendwie ängstlich, vorsichtig, beschämt Gott gegenüber sein zu müssen? Wenn die Liebe zum Ziel kommt, dann vertreibt sie Furcht und Scham. Das gilt zuallererst in der Beziehung zu Gott. Aber nochmal, Gottes Liebe ist nicht statisch. Gottes Liebe ist nicht nur auf uns bezogen, sondern sie ist dynamisch. Sie will sich ausbreiten. Sie ist nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Und sie will in unserem Leben, unseren Handeln Raum gewinnen. Wenn wir in der Begegnung mit Gott lernen, bei ihm ehrlich zu sein, wenn wir uns nicht länger von Furcht und Scham gefangen nehmen lassen, wenn wir Gott begegnen, wenn wir diese Freiheit, die wir bei ihm erfahren, leben und dankbar dafür sind, dann kann das der Anfang für eine Veränderung der Beziehungen untereinander sein. Ich glaube, das ist mehr als eine Utopie. Es ist ein echt lohnendes Ziel. Es lohnt sich, dieses Konzept der Liebe und diesen Schutzraum der Liebe, den Gott für uns eröffnet, in diesem Umfang weiterzugeben und weiterzuleben in unserem eigenen Leben, im Miteinander mit anderen Menschen, in Beziehungen, in Freundschaften und auch in Gemeinde. Das kostet erst einmal Kraft. Erst einmal ist es viel leichter, den Kopf zu schütteln, sich fremd zu schämen und zu urteilen. Aber auf Dauer gesehen ist genau das, was uns zerstört und was Kräfte zehrt. Auf Dauer gesehen lohnt es sich, diesen Weg der Liebe zu gehen. Wollen wir die Freiheit, die uns die Liebe schenkt, wollen wir die für uns selbst behalten? Ich glaube, es lohnt sich, selber darin zu leben, zu wissen, zu diesem Gott darf ich kommen, egal was war. Keine Scham, keine Furcht, keine Angst. Und dass das, was ich bei ihm lerne, sich ausprägt in meinem Leben. Und da miteinander fehlerfreundlich auf dem Weg zu sein. Miteinander lernen, weniger die Köpfe zu schütteln übereinander. Miteinander lernen, einander neue Chancen zu geben. Dem anderen die Schuld nicht nachzutragen. Einander zu vergeben. Sich nicht von Furcht und Scham bestimmen zu lassen. Fehler einzugestehen. Um Vergebung zu bitten und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und so der Liebe, die Gott uns schenkt, in unserem Leben und für anderen Raum zu geben. Amen.